Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Sinnfrei arbeiten war nie meins. Und dass mir einer sagen kann, was ich tun muss, das ist keine gute Vorstellung. Und deshalb haben wir es als Band so hingekriegt, dass wir komplett selbstbestimmt sind. Wir müssen uns nur untereinander verständigen. Und da finde ich es dann wieder schön, in einer Gruppe zu arbeiten.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Ja, liebe Podcast-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo, dem Prisma Promi-Podcast. Und eigentlich wollte ich jetzt schon sagen, schön, dass du hier bei uns bist, Hartmut. Aber ich bin ja eigentlich bei dir. Wir treffen uns hier in Düsseldorf gerade.
Ja, ihr wart so nett, mir etwas entgegenzukommen.
Weshalb sitzen wir hier in Düsseldorf? Nicht nur, weil der Prisma Verlag hier in Düsseldorf sitzt, sondern weil du ganz gerne in Düsseldorf auch momentan bist. Ne? Und dann hier läuft hier Abenteuerland, das Musical.
Ja, ich bin hin und wieder, um es jetzt genau zu sagen, heute jetzt schon zum 8. Mal werde ich das Musical heute
zum 8.
besuchen. Mal. Und weil es mir wirklich extrem gut gefällt. Ich habe mich richtig in das Musical verliebt. Es ist noch schöner geworden, als wir uns das erhofft hatten. Und heute ist eine Art Fanshow. Und da haben wir versprochen, dass die ganze Band mit dabei ist. Und deshalb sind wir schon gestern Abend angereist.
Stark. Es wird ein unvergessliches Erlebnis werden für die Fans. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin im Gespräch. Aber Hartmut, du weißt ja, am Anfang vom Prisma Podcast, da stellen sich die Gäste selbst vor. Jetzt bin ich ganz gespannt. Ist das jetzt der Sänger und Frontmann, von dem man Hits wie Abenteuerland oder Ich lieb dich, egal wie das klingt, textsicher durch die ganze Republik mitsingen kann? Oder steckt da noch so ein bisschen mehr dahinter?
Oh Gott, jetzt hast du mich erwischt. Ich sollte darauf vorbereitet sein, ich weiß, aber mir fällt es schwer, mich selbst zu beschreiben. Ich habe es natürlich lieber, wenn andere mich beschreiben. Ich könnte ja was von einer KI ausdrucken lassen, wie die mich so sieht.
Das wäre mal spannend, oder? Das versuchen wir mal.
Also im Prinzip denke ich, ich bin schon in groben Zügen so, wie die Leute sich mich vorstellen, wenn sie pur Musik hören. Also bei uns ist es definitiv nicht so, wir machen Musik und sind dann ganz andere Leute dahinter, sondern was wir machen, erfinden wir selbst, wir schreiben unsere Dinge selbst. Wir, also PUR ist ein komplett autonomes Unternehmen. Das, alles, was nach draußen geht, kommt von uns, ist von uns gemacht und die ganzen Texte sind von mir und ich glaube, die erzählen schon ziemlich viel über den Menschen dahinter auch, weil sie sehr persönlich, wie das neue Album auch heißt, gehalten sind. Das sind Geschichten über Menschen, die ich gut kenne, über mich, über Menschliches, über alles Mögliche, was an mich rangeht, was mich anspricht, über irgendwelche Themen, mit denen ich in Kontakt komme. Vor mir ist eigentlich nichts sicher. Ich muss nur was damit anfangen können. Es muss was mit mir machen.
Okay, wir haben Düsseldorf schon kurz angesprochen, darüber sprechen wir später noch ausführlicher. Wir haben persönlich, oder du hast gerade persönlich euer aktuelles Album angesprochen, auch darüber sprechen wir gleich natürlich noch ein bisschen intensiver. Ich habe mal einen schönen Satz auf eurer Homepage gefunden, da steht, der Mann, der als Jugendlicher Klavierunterricht nahm und dann als Sänger bei einer Band anheuerte, die heute mit das Erfolgreichste ist, was Musik Deutschland in den letzten 40 Jahren zu bieten hat. Dazu muss man sagen, der Klavierlehrer von damals ist ja kein geringerer als euer aktueller Keyboarder oder immer noch Gründungsmitglied
im Keyboard. Der Ingo Reidel, in Tatsache. Ja. Als ich 12 Jahre alt war, haben meine Eltern von den Nachbarn, wir hatten es nicht so dick mit Geld, von den Nachbarn für 300 Mark ein altes Klavier gekauft und dann habe ich natürlich in der Schule Musikunterricht, Klavierunterricht bekommen bei einem klassischen Musiklehrer. Das lief aber mir nicht so wirklich rein und da gab es diese Schülerband schon und der Keyboarder, der hat mir extrem gut gefallen. Und dann habe ich ihm gefragt, ob er mir einfach beibringen kann, wie ich mich begleite, denn eigentlich möchte ich singen. Und dann hat er gesagt, so ein Zufall, komm doch mal vorbei, wir suchen auch einen Sänger. Und da war ich 15 Jahre alt. Wahnsinn, hat sich mein Wahnsinn. Leben doch, da wurde eine Weiche gestellt.
Ja, ja.
Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt so viele Jahre später, das war mit 15, jetzt bin ich 62 und spiele immer noch in derselben Band.
Es wäre eine blöde Frage jetzt zu stellen, zu sagen, hätte man sich das damals so gewünscht, deswegen stelle ich sie nicht. Kleine Entweder-Oder-Fragerunde, Hartmut. Festplatz am Viadukt oder Arena auf Schalke?
Oh, da muss ich ehrlich sagen, Arena auf Schalke dann doch.
Das ist schon sensationell, oder? Vor fast 70.000 da zu spielen.
Festplatz am Viadukt, dann ist natürlich eine Herzensangelegenheit, ist vor der Haustür.
Ja. Spielt ihr in diesem Jahr?
Ja, spielen wir. Ja. Nach 13 Jahren das erste Mal wieder ein richtiges Heimspiel.
Wow, in Bietigheim. Hm. Das Bad in der Menge oder dann doch mal zu Hause im eigenen Garten, ganz in Ruhe?
Zu Hause im eigenen Garten, ganz in Ruhe. Das Bad in der Menge ist nicht so meins. Ich habe die Menge wirklich gern um mich oder vor mir.
Ah, okay, ja, okay. Also du bist derjenige, der auf der Bühne dann es schon genießt, ja, zu performen.
Absolut. Aber ich stehe ungern in der Menge drin.
Tiefgehende Texte schreiben oder singen?
Ja, erst muss man sie schreiben und dann kann man sie singen. wenn das aus einer Person herauskommt, dann kann das, glaube ich, schon sehr authentisch sein. Und dann macht das mit der Art und Weise, wie der Text vorgetragen wird. Mhm. Macht das was, wenn die Person da wirklich drinsteckt. Mhm. Ich glaube, ich bin auch selbst einer, der wahnsinnig gern Musik von anderen Leuten hört, die sie selbst geschrieben haben.
Mhm. Okay. Denkst du manchmal darüber nach, wie es wäre, wenn ihr euch in der heutigen Zeit nochmal so neu erfinden würdet oder heute erst gründen würdet, was das so für eine Musik wäre?
Ja, ich denke eigentlich nicht wirklich drüber nach, aber die Frage wird natürlich oft gestellt. Mhm. Und die Musikszene hat sich so komplett verändert.
Oh ja.
Ich denke, sowas wie wir ist fast nicht mehr möglich. Aber es gibt immer wieder so kleine Wunder. Annenmay Kantereit,
Ist
eine Band, die sich auch in den letzten Jahren zu einer richtig großen Band entwickelt hat.
Genau.
Aber auf einer ganz anderen Ebene. Kennen ganz viele in meiner Generation, kennen die noch gar nicht, weil die einen medial ganz anderen Weg eingeschlagen haben. Mhm. Aber bei uns war es damals klar, du brauchst eine Plattenfirma, du musst in die Medien rein und bei uns das Allerwichtigste, die Grundlage war viel Konzerte spielen, Leute erreichen. Das war im Jugendhaus vor 25 Leuten zu spielen und im Jahr später im selben Jugendhaus wieder, aber dann eben vor 150 und beim dritten Mal buchen die Jungs vom Jugendhaus eine kleine Mehrzweckhalle und da sind es dann 600 und so haben wir uns wirklich hochgearbeitet.
Stark. Es war generell ja so eine Zeit damals, wenn wir jetzt mal weit zurückblicken, so 70er, 80er Jahre, die für deutsche Bands hier schon so richtig erfolgreich auch war, ne, finde ich. Denkst du oft so an diese Zeit auch so zurück?
Ja, wir waren ein bisschen außen vor. Also wir haben uns so als Schülerband ja schon gefunden in den
End-70ern. Ne? Mhm.
Genau, in den End-70ern. Und als ich dann anfing, der Band vorzuschlagen, dass ich gern Deutsch singen würde, waren das Texte, die waren erstmal politisch, zum Teil auch recht radikal. Die waren verträumt, Hermann Hesse Vertonungen, Im Nebel, das Gedicht von Hermann Hesse wurde vertont. Also ich war auf einem ganz, ganz anderen Trip und im Radio lief die Neue Deutsche Welle.
Ja, genau.
Und also daneben, da konnten wir gar nicht sein zu der Zeit. Keine Plattenfirma wollte uns haben. Also haben wir die ersten zwei Platten in Eigenregie, einfach Geld gespart, haben die pressen lassen, 1000 Stück und auf den Konzerten verkauft.
Hat funktioniert.
Ja, bis die 1000 waren wir eigentlich nach zwei Jahren los, aber das ist jetzt noch nicht so der große Schritt in die richtige Richtung. Irgendwann kam aber so ein Turn, dann kamen Bands wie Bab, dann kam Grönemeyer und das mussten wir alles abwarten. Dann war die Zeit reif für solche Inhalte, für andere Art von Musik und da sind wir in den Spät-80ern, waren wir dann endlich auch dabei. Und mit Hab mich wieder mal die betrunken, Funkelperlenaugen, Lena waren es bei uns erstmal die Liebeslieder, die natürlich in die Radios reinkamen. Wichtig für uns war aber, dass wir ein großes Spektrum an Themen auch damals schon abgedeckt haben. Und dann mussten wir noch ein paar Jahre warten, bis ein Live-Album ganz bezeichnenderweise 1992 erschien, das dann unser erster Millionenzeller in der Tat war.
Und die drei Hits, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, das sind auch genau die, die momentan überall als Party-Mix oder Pur-Hit-Mix überall rauf und runter laufen. Ne?
Ja, da kam dann natürlich noch Lena dazu, ja, da kamen Freunde, da kam Wenn du da bist. Mhm. Und das sind ja 7, 8 Nummern. Abenteuerland ist da noch gar nicht mit drin in diesem ersten Party-Hit-Mix. Also wir schöpfen da schon aus dem Vollen, gerade aus dieser Zeit. Da sind viele Stücke entstanden, die sind, glaube ich, heute so eine Art deutsches Allgemeinkulturgut. Die sind gar nicht mehr wegzudenken.
Und die Zeit, wo eine österreichische Band namens Opus mit Life is Life mega erfolgreich war, ist das für euch so ein Thema, wo ihr sagt, ah Mensch, ey, das, ne, sonst würde die heute ja nicht Pur heißen. Es wäre wahrscheinlich bei Opus geblieben, oder?
Ich weiß es nicht, ob das später noch Sinn gemacht hätte. Opus, das war das Werk. Das war noch die Zeit, da haben wir aus, was heute 4 Lieder wären, war damals 1. Das ging 15 Minuten mit vielen Übergängen und Tempowechsel. Mhm. Und damals war der Name okay, aber wir mussten gar nicht viel drüber nachdenken. Life is Life kam aus Österreich, wurde auf der ganzen Welt gehört. Wir hatten zu unserer großen Freude die Jungs von Opus damals auch in der Arena auf Schalke einmal als Gäste und haben das zusammen mit ihnen gemacht.
Okay.
Und die Verwechslung war dann einfach so groß, dass, dass wir gleich beigeben mussten. Also das war so groß. Wir haben dann eines Abends, als plötzlich statt 100 Leute 800 bei uns im Konzert waren, notgedrungen, weil wir festgestellt haben, die sind bei einem falschen Opus, haben wir ein eigenes Life is Life kurz getextet beim Abendessen. Scheiß bleibt Scheiß, hieß das übrigens.
Gut, ja, muss ja deutsch sein.
Ja, ja, und das war dann witzig. In der Folgezeit haben wir uns dann aber überlegt, wie wir aus der Nummer rauskommen, haben uns einen neuen Bandnamen gesucht und wie der Schwabe das so macht, die frisch gedruckten Opus-Plakate, die haben wir in die Druckerei zurückgebracht und ließen sie auf der Rückseite dann mit dem neuen Bandnamen bedrucken, damit wir das Papier ja nicht wegschmeißen.
Muss man nur beim Aufhängen aufpassen.
Ja, das war es richtig, wenn man aufhängt.
Okay, gut. Und die, die kamen und wegen der falschen Band Opus kamen, die sind aber hoffentlich geblieben und sind dann Profis geworden,
geblieben,
oder?
Die hatten viel Spaß, die kannten ja auch nur dieses eine Lied.
Ja.
Und da haben sie es dann in einer etwas anderen Version gehört. Der Spaß war trotzdem.
Du hast gerade eben angesprochen, oder das Thema Durchbruch mal so oder großer Erfolg hast du gesagt. Was ist so für dich so der Durchbruch? Weil, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, ihr habt bevor Lena kam, habt ihr auch vorher schon als Vorgruppe, kann man das sagen, auch mit großen Künstlern auf den Bühnen gestanden und vor 100.000 Leuten gespielt.
Ja, im Vorprogramm. Ne?
Im Vorprogramm, ja. genau. Ist das eher so ein Durchbruch für eine Band zu sagen, boah, das sind 100.000 Leute? Oder ist so ein Durchbruch für einen Künstler eher so, wo man sagt, boah, das ist unser erster Nummer-1-Hit oder unser mega erfolgreich verkauftes Album? Wie siehst du sowas?
Na, ich weiß, dass wir, als wir das erste goldene Album damals, das erste und bis heute einzige in Vinyl noch bekommen haben, für 250.000 verkaufte vom Live-Album, da haben wir eine Party gemacht und dann dachten wir so, das ist es jetzt, das können wir unseren Enkelkindern noch erzählen. Mhm.
Der könnte auch.
Keiner wusste ja auch, dass das noch solche Formen annehmen würde. Also das war so der Moment, wo wir dachten, wow, das haben wir bis hierhin aber wirklich gut gemacht. Wir nehmen jetzt alles, was noch kommt, aber das war jetzt schon ziemlich mal ein Statement. Und ich glaube auch, das Finanzielle war sicher ein Wendepunkt, weil wir wussten ja, Bettelstudent darf man sein, aber irgendwann muss man ja auch mal Geld verdienen. Und wir waren Ende der 80er, glaube ich, so weit, dass wir jedem 1.000 Mark oder 1.500 Mark im Monat zahlen konnten. Ach, durch die Konzerteinnahmen.
Gut.
Und das wäre langfristig ja nicht wirklich das Ziel gewesen. Und durch diesen großen Erfolg der Platten, die dann kamen, waren diese Sachzwänge nicht mehr relevant. Ab da ging es dann wirklich darum, wir können uns verwirklichen, wir können die Musik machen, die wir wollen. Die Leute hören uns, die Leute kommen zu uns und die Leute wollen uns und dass wir weitermachen. Und das ist, glaube ich, der Durchbruch. Und den würde ich nicht mit einem Album so sehen, sondern das war wirklich von 89 bis endlich Abenteuerland 96.
Okay, also.
Ab da war die Band eine Phase. Das, was man heute kennt.
Mhm. Und niemals angepasst, das ist ja auch das, was uns, was euch so auszeichnet. Ne? Also immer eure eigene Linie verfolgen, aktuelle Themen ansprechen, persönliche Themen, so heißt ja auch das aktuelle Album. Du hast mal gesagt, dass du eigentlich selbstbestimmt sein möchtest und auch immer selbstbestimmt arbeiten möchtest und keinen Boss brauchst, so hast du es gesagt, ja, der dir eine Richtung vorgibt. Ne? Ja. Wie meinst du das? Also,
Ich kann es auf der beruflichen, musikalischen Ebene kann ich das so sagen. Wir hatten 88 den Versuch eines Produzenten, den die Plattenfirma uns vorgeschlagen hat und ob wir mit dem klar kämen. Und der hat sich doch sehr in unsere Musik eingemischt. Und wir hatten dann das Gespräch, dass wir gesagt haben, so werden wir das nicht weitermachen. Also wir müssen eine andere Form finden. Und haben dann mit Dieter Falk einen Produzenten gefunden, der uns hat leben lassen als Band. Mhm. Und der uns viel beigebracht hat, der uns auf unserem Weg, so wie wir das wollten, unterstützt hat. Uns auch so weit gebracht haben, dass wir einfach irgendwann die Produktion selbst übernommen haben. Und ab da war es dann wirklich, diese Band macht diese Musik. Alle Musik kommt aus der Band, früher fast nur von Ingo. Inzwischen sind einige andere aus der Band, die mir Songmaterial liefern. Und die Texte stammen wirklich ausschließlich aus meiner Feder. Das ist auch etwas, was man so sehr selten findet. Also ich habe einen Fremdtext von Reinhard May einmal machen dürfen, muss man da schon sagen, bei dem großen Reinhard May.
Ja, aber wirklich.
Und auf dem letzten Album hat mir der Kollege Heinz-Rudolf Kunze einen Text geschrieben, weil ich bei einem Lied einfach nicht weiterkam. Also hat er mir schlicht und ergreifend geholfen.
Ist das der Song, wo es auch eine Wahrsagerin gibt?
Richtig.
Das ist nämlich Cassandra Steen, ne?
Ja.
Ein herausragender Song. Also ich höre ihn die Tage, also seit Tagen eigentlich im Auto nur rauf und runter.
Ja.
Megasong, wirklich.
Ich finde den auch toll. Auf der Hallentour haben wir den auch live gespielt und Cassandra war mit dabei und es war sehr, sehr schön.
Okay, gut. Okay. Hartmut, du wolltest früher mal Lehrer werden. Das ist ja auch eine Geschichte, die schon jeder irgendwie so kennt. Ich glaube, Deutsch und Englisch, sagst du, Mensch, das wären so die Fächer gewesen. Denkst du da heute manchmal noch so drüber nach und sagst so, man bekommt ja viel mit. Du hast auch zwei erwachsene Kinder mittlerweile, die Schule durchlaufen haben, Schulsystem hin oder her, ne, wo du sagst, naja, also wenn ich Hartmut Engler jetzt Lehrer wäre, ich würde es so und so und so machen. Ist das noch ein Thema?
Ich bin da wirklich sehr, sehr weit weg. Ich war es ja nie wirklich. Ich habe ja nur in die Richtung studiert. Ich bin ja nie so weit gekommen, dass ich wirklich vor einer Klasse stehen musste. Aber ich bin sicher, ich wäre vermutlich relativ beliebt und unterhaltsam gewesen.
Das glaube ich.
Ob ich ein guter Lehrer gewesen wäre, ist was ganz anderes. Und das frühe Aufstehen hätte mir große Mühe bereitet.
Ah, okay.
Und dann eben auch Chef und Lehrpläne, nach denen man, an die man sich halten muss. Ich war vorhin noch nicht ganz am Ende mit diesem keinen Chef haben. Mhm. Also das hat sich in den Zeiten, in denen ich Ferienjobs gemacht habe, habe ich in mir schon eine gewisse Renitenz gespürt, wenn ich sinnfrei Befehle befolgen musste. Wenn ich etwas Dinge machen musste, die man mir nicht genau erklären konnte.
Zum Beispiel?
Konnte.
Was war das da?
Ja, also das waren ja auch sinnfreie Tätigkeiten am Band. Und ja, ich musste schon immer genau wissen, wozu das jetzt alles dient, damit ich einen gewissen Sinn drin sehen
Verstehe.
Konnte. Also sinnfrei arbeiten war nie meins. Und dass mir einer sagen kann, was ich tun muss, das ist keine gute Vorstellung. Und deshalb haben wir es als Band so hingekriegt, dass wir komplett selbstbestimmt sind. Wir müssen uns nur untereinander verständigen. Und da finde ich es dann wieder schön, in einer Gruppe zu arbeiten.
Mhm. Stark. Du hast auch persönlich ja schon einiges mitgemacht. Depressionen, Burnout, hast den einen oder anderen Schicksalsschlag gehabt, Stimmbandentzündung. Da hast du wahrscheinlich wirklich befürchtet, Mensch, klappt das überhaupt mit dem Singen nochmal und wird das wieder so, wie es früher mal war? Das stelle ich mir für einen Künstler ja ganz, ganz schrecklich vor. Und jetzt sagst du aber, hey, ich gehe da ganz gut aus der Situation, bin ich gut rausgekommen, ich gehe mit Druck gut um und ich glaube, du hast auch mal im Interview gesagt, ich ruhe mittlerweile so in mir selbst und gehe da anders mit um. Was ist das, dieses anders mit solchen Situationen umgehen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Also erstens mal lebe ich extrem in Phasen. Also wenn ich das bei dem Interview dann damals so gesagt habe, dann war es zu der Zeit so. Das heißt aber nicht, dass, wenn man mich ein paar Monate später trifft, ich immer noch genauso in mir ruhe. Also ich bin heute zum Beispiel zugegebenermaßen ein bisschen nervös, weil ich eine extrem lange Zeit keine Interviews gegeben habe.
Ach, echt?
Weil ich mich ganz rausgenommen habe und ja, einfach so das Private im Vordergrund stand und auch keine Notwendigkeit bestand, die Werbetrommel zu rühren. Und man muss sich auf die Situation erst wieder einstimmen. Also der Redefluss muss wieder in Schwung kommen.
Aber ich gebe das gerne zurück. Ich bin viel nervöser als du wahrscheinlich. Denn für mich ist es nicht alltäglich, mit einem sehr, sehr bekannten und erfolgreichen Künstler so ein Gespräch führen zu dürfen. Dafür vielen Dank, dass du uns die Zeit hier schenkst.
Hartmut. Sehr gerne.
Was treibt dich an? Ist es Erfolg oder ist es einfach, das auf der Bühne zu stehen? Oder ist es das, was du eben auch sagtest, hey, privat einfach nur dann Hartmut Engler im Garten sein zu dürfen? Was treibt dich an?
Also ich glaube, der private Hartmut Engler im Garten ist für mich eine wichtige, die wichtige Person. Die ist aber nur vollständig, wenn sie sich ab und zu in Bewegung setzt, ja, und Menschenmengen sucht, die ihr zuhören, wenn sie singt und wenn sie erzählt. Und ich glaube, das zusammen macht mich als Menschen rund und lässt mich wohlfühlen. Aber die Mischung muss schon sein. Ich bin inzwischen so, dass ich schon mal ein Jahr auf ein Konzert verzichten kann, weil es mir zu Hause wirklich auch sehr gut gefällt und weil man viele Dinge entdeckt, die man tun kann. Aber ich habe unglaublich gern diese Ziele, wie jetzt ab 22. Juni geht es auf die Open-Air-Bühnen und dann 28 Mal. Wow. Das wird ein wunderbarer Sommer, weil wir uns lauter Plätze ausgesucht haben, auf dem man gern einen Abend verbringt. Ob das jetzt die Lorelei ist oder die Waldbühne in Berlin oder
tatsächlich, ja,
das Viadukt in Bietigheim-Bissingen.
Was wir eben angesprochen haben, genau.
Ja, oder
Norderney ist dabei, ne?
Schloss in Salem, ja, ah. Timmendorfer Strand. Mhm. Es sind lauter ausgesucht schöne Plätze. Es ist kein Platz dabei, bei dem wir einfach von einer flachen Rasenfläche sind und die Leute sind da einfach so vor uns. Es gibt überall schön was zu sehen.
Bühne auch. Wie ist das? Das klingt jetzt ja so, als ob du sagst, boah, super, da Schloss Salem oder Viadukt Bietigheim, da will ich, dass wir da spielen. Ist das dann auch so? Nimmst du da oder nehmt ihr als Band auch Einfluss?
Ja, sicher. Wir entscheiden ja, wo wir spielen. Das besprechen wir mit Götz, unserem Manager, und der Götz bespricht das mit dem Konzertveranstaltern und dann suchen wir das zusammen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir so viele Angebote hatten, dass wir uns das wirklich raussuchen konnten,
okay,
wo wir
diesen
Sommer verbringen wollen.
Mhm. Denn es ist ja wahrscheinlich schon bei solchen Arenen nicht einfach zu sagen, hey, da quetschen wir jetzt mal noch was rein, wir spielen dienstags dort, nur weil wir gerne mal dort spielen möchten, ne?
Nee, wir haben ausgewogen, muss das schon sein, ja, über den Sommer. Das, ja, ist meistens so, dass wir 3-4 Tage übers Wochenende spielen, dann aber auch wieder 3-4 Tage zu Hause sind, um uns zu regenerieren. 28 am Stück wäre jetzt dann doch sehr sportlich.
Ja, aber trotzdem eine gewaltige Zahl, 28 Open Airs. Du hast eben ja mal so gesagt, das frühe Aufstehen, das ist nicht so ganz meins, als wir über das Lehrersein gesprochen haben. Ist das eigentlich so ein Klischee, dass Künstler alle lange im Bett liegen morgens, sodass sie nicht gerne früh aufstehen?
Nee, also mit zunehmendem Alter und mit der Zeit, die man privat zu Hause verbringt, ändert sich das. Aber wenn man viel auf Tour ist, dann ist nun mal die Zeit, wo man fit sein sollte, ist ab 8 Uhr abends und nicht irgendwie 11 Uhr morgens.
Verschiebt sich so ein bisschen was.
Da, ne? Ja, aber jetzt in der Zwischenzeit, also ich schlafe auch zu Hause, auch wenn ich darf, selten mal länger als 9 oder so.
Aber das ist ja wichtig. Guter Schlaf ist da wirklich sehr, sehr wichtig an der Stelle.
28, ja, auf Tour ist es sehr wichtig.
Ja, 28 Konzerte, ich stelle mir das so gerade so vor. Und dann ist es ja für die Fans auch, die kommen zu einem Konzert, viele kommen auch zu mehreren Konzerten, klar. Aber du hast das Geld ausgegeben. Mittlerweile kosten Konzerte ja durchaus schon ein bisschen mehr, als es auch früher mal war. Und erwartest von der Band an dem Abend wirklich eine hundertprozentige Performance. Ja, setzt euch sowas unter Druck dann, sowas 28 Mal richtig auf die Bühne zu bringen?
Ja, man hat ja selbst den Anspruch, dass es ein toller Abend werden soll. Insofern deckt sich das mit den Erwartungen der Leute, die vor einem stehen. Und es wäre schade, da wäre jeder Abend vergeudet, wenn man nicht in der Lage wäre, das Beste zu geben. Das passiert, das ist nicht immer gleich gut, das ist auch klar. Aber ich glaube, wir erreichen immer ein Level, das uns ermöglicht, das wahrzunehmen, dass die Leute so nach Hause gehen, dass sie sagen, wow, das war ein geiler Abend und nächstes Mal bin ich wieder dabei. Das zeigt ja auch die Erfahrung. Also wir haben jetzt 90% Minimum Auslastung, also Wahnsinn. Stand jetzt für die Open-Air-Tour.
Wahnsinn.
Das heißt, das geht in Richtung 230.000, 240.000 Menschen. Und wir haben wirklich nicht extrem groß die Werbetrommel gerührt. Also der Name PUR ist, glaube ich, inzwischen schon ein bisschen kultig und der steht auch für qualitativ tolle Konzerte und die Leute vertrauen da auch drauf und sagen ihren Kumpels oder ihren Freundinnen, hey, PUR ist mal wieder, ich habe ein Plakat gesehen, lass uns da mal hingehen, das war immer so schön bei denen. Und so darf das auch noch ein paar Jahre gehen.
Ja, das ist gut so. Du sagst, Werbetrommel müsst ihr nicht rühren, aber wir machen es hier trotzdem mal. Alle da draußen, die ihr diese Podcast-Folge hoffentlich hört, es gibt noch Tickets, nicht mehr ganz so viele, ja, aber ich glaube, es gibt durchaus noch.
Es gibt von den 28 Konzerten gibt es noch Resttickets, Entschuldigung, bei 6 oder 7 Konzerten. Und ich weiß das, weil wir ein zweites Konzert in der Heimatgegend haben, in Ludwigsburg, ist ein Schlosshof,
ja,
ist wunderschön. Da gibt es noch Tickets, weil das ging später in den Vorverkauf. Und die Waldbühne in Berlin ist ja auch sehr groß. Da gibt es auch noch
Tickets. Da gibt es noch Tickets. Na, da muss man hin. Also alle, die in und um Berlin uns hören, es gibt noch Tickets für die Waldbühne in Berlin.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hat Mut Lust auf ein kleines Songtext-Interview? Ich habe mir, Vollsein rausgesucht.
Okay.
Stück aus eurem aktuellen Album Persönlich. Mhm. Das ganz sicher ja auch dann 28 Mal gespielt werden wird. Und
der Song auf jeden Fall.
Ja. Ich habe mir einfach mal so ein paar Passagen rausgesucht aus diesem Song, die es ja wirklich in sich haben. Ja? Mhm. Also nicht so, dass andere pure Texte es nicht in sich haben, aber die insbesondere, die, wie ich finde, mega gut in die heutige Zeit passen. Ne? Also es geht ja schon los mit die Fantasietanks sind leer, Fantasietanks leer, Gedanken schräg und quer. Was ist aus uns geworden? Ne? Ihr habt das geschrieben so nach der ersten Corona-Zeit. Ne? So.
Ja.
Ja.
Also ich habe das geschrieben, als mir Corona so auf die Nerven ging, dass ich wusste, jetzt muss irgendwann was anderes kommen, sonst drehen wir alle am Rad. Und deswegen, was ist aus uns geworden? Man sieht sich kaum mehr, die Leute haben keine Energie, es wird nichts ausgestrahlt, es gibt keine neuen Geschichten.
Mhm. Aber generell, wenn wir das mal übertragen auf die Situation, die wir gerade überall in der Welt haben, wir haben Kriege an verschiedenen Stellen, die Kriege rücken immer näher, also gefühlt sind sie einige wenige hundert Kilometer nur entfernt. Wir haben schwierige politische Rahmenbedingungen. Wir haben immer mehr Menschen, die sich vielleicht an vielen Punkten nicht trauen, etwas zu machen. Und da finde ich, passt so ein Song auch ganz gut. Zum Beispiel gibt es auch eine Passage, die ja lautet: Mir fehlen die Geschichten und es fehlt an Zärtlichkeit. Im Trockendock der Regelwerke stoße ich auf begrenzte Machbarkeit. Das ist eigentlich nicht gut, ne? Denn wir haben doch so viele Möglichkeiten. Ne?
Ja, das sind die Hemmschuhe, die Hemmnisse, die ganzen Verbote, die Gängelungen, die es einem kreativen Menschen schwer machen. Also in allen Bereichen. Ich habe das sicher mehr auf meine Lebensart, Kreativität bezogen. Mhm. Aber das kann man natürlich auch auf die Wirtschaft ausdehnen.
Total. Und der Refrain dann, ich will voll sein, wundervoll sein, voller Freude, voller Liebe, also eben nicht volltrunken, ja, voll bis oben hin.
Das war natürlich ein spaßiges Spiel. Das Ding geht los, ich will voll sein. Denken alle, was will er jetzt voll sein?
Ja, ja.
Aber dann dreht sich das natürlich und kriegt einen anderen Twist. Was nicht heißen soll, dass man bei dem Lied nicht auch ein schönes Glas Rotwein trinken kann und sich damit besser fühlt.
Und es fehlt an Zärtlichkeit. Im Trockendock der Regelwerke stoß ich auf begrenzte Machbarkeit. Es reicht. Ich will voll sein, wundervoll sein, voller Freude, voller Liebe, voll bis oben hin mit Herz. Ich will voll sein, richtig voll sein.
sein. Voller Freude, voller Liebe, voll bis oben.
Und ihr verkauft hier sogar schon Tickets fürs nächste Jahr. Im nächsten Jahr ist ein, ja, voll sein passt da vielleicht auch wieder, ein Konzert angekündigt, das mit Sicherheit voll sein wird.
Ich denke, die Schalke Arena wird wieder voll sein.
Ja, im nächsten Jahr, im September, gibt es Pur & Friends wieder in der Arena auf Schalke. Das ist bisher das einzige angekündigte Konzert fürs nächste Jahr.
Wir halten das meistens so. Also es könnte sein, dass es drumherum vielleicht kleinere Warm-up-Konzerte noch gibt. Aber Schalke ist für uns immer ein Standalone-Projekt, weil es ist ein Riesending. Es erfordert ganz viel Aufwand, logistisch im Vorfeld Planungen, die Gäste mit einzubinden. Und es ist auch gut, das wirklich nur einmal zu machen und jetzt nicht zu denken, das machen wir jetzt 5 Tage oder 10. Es ist wirklich der Fokus auf diesem einen einmaligen Erlebnis und dann ist es durch. Ich komme mir dann manchmal auch wie ein Showmaster vor, weil beim letzten Mal hatten wir 10 Gäste, weil es das Jubiläumskonzert auch war. Und wir machen 3 Lieder, dann kommt der nächste Gast, den bringe ich auf die Bühne, dann verabschiede ich ihn wieder. Alles immer mit einer Geschichte und ja, da kommt man sich dann tatsächlich so ein bisschen
der
es durchs Programm führt.
Ja. Wie bereitest du dich dann auf sowas vor? Also, oder kommt das einfach so auf der Bühne aus dir raus?
Nee, man hat natürlich schon seinen roten Faden. Also das wird natürlich, der ganze Ablauf wird total geplant. Die Logistik ist wichtig. Welcher Künstler, wir haben ja die Bühne in der Mitte. Von welcher Seite kommt welcher Künstler? Wann wird der losgeschickt? Das sind ganz weite Wege, da sind unglaublich viele Leute eingespannt, dass der und jener seinen Auftritt dann nicht versäumt, bis der von den Katakomben hin dann im richtigen Moment dasteht, wenn der Herr Engler oben auf der Bühne ihn
ankündigt,
auf dieselbige bittet und dann mit ihm was singen will.
Nicht, dass er ihn zu früh auf die Bühne bittet.
Ja. Es ist spannend und es ist auch zu sehen, dass auch die größten Stars da noch eine gewisse Nervosität entwickeln, wenn sie auf diese Bühne klettern, inmitten von 68.000 Leuten.
Peter Maffay zum Beispiel, den
ihr
schon mit auf der Bühne hattet.
Der hat es auch genossen letztes Jahr.
Ja, das glaube ich. Das muss man aber auch genießen, so etwas, ja. Schön. Was man auch genießen muss, und wir haben eingangs gesagt, wir sitzen hier in Düsseldorf gerade, das ist das Musical, das es gibt, das euren Namen trägt oder den Namen eines Albums von euch trägt, nämlich das Abenteuerland. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du total verliebt in das Musical bist und dass du schon 7-mal, 8-mal
Heute Abend wird das 8. Mal.
Das 8. Mal. Und das Musical läuft erst seit Herbst letzten Jahres. Insofern von Bietigheim im Süden der Republik, hier etwas weiter nördlich.
Wenn es in Stuttgart liefe, dann hätte ich es wahrscheinlich schon 20 Mal gesehen.
So gut findest du es, klasse. Ja, das hat ja auch eine Geschichte, die ja auch sehr eng mit dir verknüpft ist. Ne? Also Abenteuerland ist ja nicht einfach nur so entstanden, weil jemand gesagt hat, hey, wir machen da Musical, das heißt Abenteuerland, sondern das ist ja in sehr, sehr enger Zusammenarbeit, insbesondere auch mit dir entstanden.
Ja, Martin Flohr,
der
Produzent und auch der Buchschreiber, kam vor einigen Jahren mit dieser Idee, die er auch schon einige Jahre in sich trug, kam auf uns zu und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, so einige Skripts anzugucken, also damit wir auch eine Auswahlmöglichkeit haben, haben uns für seins entschieden und sind dann er ist dann in die Arbeit rein, hat mich aber immer auf dem Laufenden gehalten und alle Änderungen mit mir durchgesprochen, wo es auch nötig war, Texte in den Songs, damit die auf die Personen, die da agieren, genauer passen, anzupassen, wo ich dann auch ein bisschen mithelfen durfte. Ich durfte dann auch so ein bisschen meinen Senf dazugeben, als es ums Casten ging. Und also wir waren wirklich sehr involviert, speziell ich, mich hat das natürlich auch unglaublich getoucht, da das ganze Ding ja aus meinen Texten besteht, mehr oder weniger.
Carsten, das musst du jetzt erklären, Hartmut. Sind das dann die Darsteller, die Songs singen, oder hast du eher bei der Band hingeschaut, die das Ganze dann spielen?
Nee, da habe ich mich komplett auf den musikalischen Leiter verlassen.
Okay.
Sind so gute
also
Jungs
von Sänger zu Sänger.
Nee, es ging tatsächlich darum, die Personen, die handelnden Personen da auszusuchen, wie die sprechen, tanzen, spielen. Mir war auch gar nicht klar, dass man bei einem Pur-Musical einen Choreografen brauchen könnte. Mhm. Aber da passiert ja so viel. Da sind da über 20 Menschen auf der Bühne aktiv und die haben sich so tolle Dinge einfallen lassen. Mhm. Es ist keine Tanzshow, aber es wird auch viel bewegt.
Es wird viel bewegt, ja. Es ist schon eine sehr, ja, im Mediengeschäft würde man fast sagen, crossmediale Gesamtleistung, aber es ist sehr viel Ausdruck dabei, sehr viel tänzerisch, sehr viel musikalisch. Ja. Also ich finde es schon gewaltig, was so ein Musical-Darsteller auf der Bühne leistet, ja.
Das ist unfassbar und vor allem 8-mal die Woche. Mhm. Also wird ja jetzt im Moment, wird glaube ich, gespielt Mittwoch, Donnerstag, Freitag 2 Shows, Samstag 2 Shows, Sonntag 2 Shows.
Ja.
Das ist absolut irre,
ja,
diese Energie aufzubringen.
Über 2 Stunden, vollgepackt mit Pur-Songs. Ja.
Und ich kann es mir anschauen. Ich hatte schon immer den Wunsch, das habe ich, sage ich schon seit 20 Jahren, ich würde so gern mal ein Pur-Konzert sehen. Und das geht nun mal nicht, wenn ich nicht auf der Bühne stehe.
Ja, ja.
Aber das kommt dem Erlebnis schon sehr nahe.
Okay, aber kannst du dann auch, und jetzt ganz ehrlich, kannst du auch genießen oder ist das so, dass man sagt, Mensch, also ich singe das doch völlig anders. Das muss er, der muss doch höher mit der Stimme oder sonst irgendwas.
Das ist überhaupt nicht das Thema. Die erzählen Geschichten. Die habe ich irgendwann mal geschrieben. In dem Moment, wo die aber von anderen vorgetragen werden, sind das ihre Geschichten. Die haben sie zu ihren Geschichten gemacht. Einfaches Beispiel. Allein vor dem Spiegel, das ist ein Lied, das singe ich ja in der Sie-Form und sie steht wieder allein vor dem Spiegel. Und da erzähle ich eine Geschichte über eine junge Frau und da steht die dann plötzlich und singt das. Und ich stehe wieder allein vor dem Spiegel und da werde ich angesungen von ihr. Es ist dann plötzlich ihre Geschichte. Mhm. Und das ist ein Perspektivwechsel.
Okay.
Alle Figuren in dieser Handlung, in diesem Handlungsstrang nehmen sich diese Geschichten und machen sie zu ihren und singen sie auf ihre Art und Weise. Ich habe noch keine Sekunde gedacht, oh, das hätte ich jetzt aber ganz anders gemacht. Mhm. Weil darum geht es nicht.
Stimmt. Jetzt verstehe ich deine Sichtweise genau. Also der Perspektivwechsel beim Song auf der einen Seite, an genau bei dieser Szene, und ich durfte das Musical auch schon dankenswerterweise sehen, ist auch sehr, sehr wichtig, mal darauf zu achten, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler diesen Song performen. Ja? Mhm. Das ist ja so etwas, was man nicht mitbekommt, wenn man nur pur sieht und den Song einfach nur hört. Ne? Also wirklich richtig gut gemacht. Ist es denn so, dass du, wenn du sagst, du hast es jetzt schon 7-mal gesehen und siehst es heute zum 8. Mal, dass du dann auch mal kommst und sagst, hey, das könnte man an der Stelle aber auch mal so machen, dass da also quasi jetzt so on the run nochmal so Einflüsse von euch dazukommen in das Musical?
Ganz am Anfang, glaube ich, nach der ersten Preview haben wir sicher noch an 2, 3 Stellen gesagt, könnte man da vielleicht am Dialog noch feilen. Dann aber nicht mehr, weil ich finde es perfekt. Ich finde, das sitzt alles.
Ja.
Auf was ich immer gespannt bin, der Cast wechselt ja. Also die müssen sich, da wird mal einer krank oder hat einfach keine Zeit und dann werden die ausgetauscht. Und das ist faszinierend, dass das Ganze trotzdem dann immer noch funktioniert. Ich weiß ja dann, letztes Mal war das ein anderer oder eine andere und das funktioniert trotzdem. Mhm. Das ganze Musical lebt auch davon, dass es nicht diesen einen Helden gibt, sondern das sind 4 Paare und die Figuren drumherum, die für die ganze Handlung alle tragend sind.
Und eine Band, die sich entwickelt, auch im Laufe des Musicals.
Ja, klar. Ja, die Reminiszenz an die pure Geschichte, die finde ich auch ganz, ganz liebevoll eingearbeitet, dass da eben eine Band Crusade heißt, so wie die in den Anfangszeiten, dass der Club, in dem sie spielen, Opus heißt und dass da auch so ein Wettbewerb im Hintergrund stattfindet, ein Musikwettbewerb von einer Schülerband. Aber das ist dann schon alles, was mit der Pur-Story, mit unserer Geschichte zu tun hat. Das sind also nur diese kleinen Hinweise, dass das mit Pur zu tun hat. Wäre es unsere Geschichte, dann wäre es kein gutes Musical geworden, dann wäre es langweilig. Findet sich eine Schülerband und die geht immer auf die Bühne und da kommen immer mehr Leute und dann verkaufen die immer mehr Platten, werden super erfolgreich und das wär's. Das war's. Und in dem Musical stecken so viel, im Moment denke ich, auch gesellschaftlich relevante Themen drin.
Oh ja.
Neulich hat jemand zu mir gesagt, das müsste eigentlich, die Schul-AGs müssten das eigentlich aufführen. in den Oberstufen, die müssten sich das mal herannehmen und das allen näher bringen. Vielleicht kommt ja mal irgendeiner auf die Idee, sowas zu machen.
Ja, da schließt sich doch der Kreis wieder zum Lehrer sein wollen damals. Ja. Das wäre ja ein Projekt, was voranstoßen könnte, mal auf die andere Schule zuzugehen.
Offensichtlich ist das, wollen wir den Leuten doch immer irgendwie was beibringen, in diesem Fall indirekt.
Gut. Du sagst, du findest es vollkommen in Ordnung, wenn da deine Songs anders interpretiert werden. Hast auch sehr, sehr gut erklärt, weshalb das so ist. Wie gehst du generell mit Pur-Covern um? Weil ich meine, eure Songs werden ja auch von Coverbands auch rauf und runter gespielt. Ist das sowas, was als Künstler was einen stört? Oder sagt man, ja, komm, lass die doch machen?
Also ich finde, das ist doch jedes Mal so eine Anerkennung. Also wenn so eine Band sich die Mühe gibt, ein Stück nachzuspielen. Früher hat man ja wirklich diese Bands gehabt, die auf Festen die Lieder nachgespielt haben. Es gibt ja sogar eine Pur-Cover-Band, die heißt Abenteuerland. Die machen eigene Konzerte nur mit unseren nachgespielten Stücken. Und da fühlen wir uns schon eigentlich ganz gut dabei. Letztendlich trägt das nur dazu bei, unsere Musik insgesamt populärer zu machen. Anders ist es natürlich, in den modernen Zeiten hat man viele Remixes. Und das haben wir die ersten Jahre sicher sehr kritisch beäugt, lassen da aber die Eins auch mal gerade sein, denn Musikgeschmack hat sich auch geändert. Und wenn jetzt das Tanzbein plötzlich ruft, unser Party-Hitmix ist ja schließlich auch auf jeder Party zu Hause, und wenn jetzt junge Leute kommen und machen Remix, wie es jetzt gerade auch wieder passiert ist, von Abenteuerland, oder demnächst wird es eine Version vom Tango geben, die auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert, und ich dann sagen muss, mir gefällt das Original deutlich besser, dann ist das so, aber wir lassen das schon durchgehen oder sagen dann, das sind moderne Zeiten, man kann das sicher auch so haben.
Aber ihr habt ja selbst auch auf euren Alben immer wieder modernere Versionen von Evergreens, kann man sagen, ne? Die ihr auch mit drauf habt.
Meistens modeln wir die Stücke für Live-Konzerte ein bisschen um. Das sind so Dinge, Funkelperlenaugen ist ein Song, der befindet sich permanent im Wandel. Das haben wir jetzt auf der letzten Hallentour mit Naturally 7 als A Cappella-Song gemacht. Das war fantastisch. Der ist im Original, lebt er von einem ganz, ganz extremen Chor-Arrangement mit, ich glaube, ich habe damals 40 Stimmen übereinander geknallt. Und das war die Zeit damals, da hat man das so gemacht. Das ist live gar nicht wirklich zu reproduzieren. Und so war schon in der Live-Version damals das Stück relativ anders.
Auch drauf auf eurem aktuellen Album, ne? Unter anderem Funkelperlenaugen 2022.
Das ist die Version mit Naturally 7.
Auf richtig. Persönlich. So, ich habe eben gesagt, dass ich diesen Song Ist es mein Gesicht featuring Cassandra Steen so persönlich so toll finde. Wie entsteht da so ein Song? Erzähl das mal. Also Cassandra Steen zum Beispiel, sagt ihr dann, hey, die muss das singen? Oder wie habt ihr das gematcht? Wie kam sowas?
Also in dem Fall war es so, dass der Keyboarder Matze, unser musikalischer Leiter inzwischen, mir diesen Song geschickt hat, also nur die Musik dazu. Und mir hat der unglaublich gut gefallen und mir fiel nichts dazu ein. Jetzt würde ich den natürlich dann einfach zur Seite legen und den gibt es dann einfach nicht.
Ja.
Aber da hat sich zu der Zeit gerade mal wieder so eine Zusammenkunft mit Heinz-Rudolf Kunze angebahnt. Und dann habe ich Heinz einfach gefragt, hört ihr das mal an? Und wenn dir das was gibt, schreib mir doch mal einen Text dazu.
Ach.
Und gesagt, getan, ich bekam den Text. Also das ist jetzt eine untypische Art und Weise, wie ein Pur-Song entsteht.
Ja, aber gut.
Die anderen mache ich wirklich, wirklich lieber alleine und sag nicht, da fällt mir nichts ein, sondern ich mache dann so lange, bis mir irgendwas einfällt.
Ich habe gleich noch was anderes, wo du mal gesagt hast, da fällt mir nichts ein, aber da komme ich noch dazu.
Heinz Rudolf schickte ihn und ich fand ihn toll und dann kam diese Nummer mit der Wahrsagerin und da hatte ich dann die zündende Idee in dem Fall, dass man das als Duett aufbaut. Das war ursprünglich kein Duett. Und habe die Wahrsagerin reingebracht und die heißt nun mal in der griechischen Mythologie Cassandra.
Ach.
Nächstliegende, kenne ich denn eine Cassandra, die gut singen kann?
Gut, ja. Also
haben wir angerufen und Cassandra kam ins Studio und hat es eingesungen. Und dann später eben live auch bei vielen Konzerten.
Und das bei der Tour jetzt im Sommer, ist sie mit dabei?
Nein, da ist sie jetzt nicht dabei.
Okay, aber da gibt es trotzdem eine richtig gute Vertretung, die das dann auf der Bühne als mit der weiblichen Stimme mit dir singt?
Nicht alle Songs von der Hallentour finden den Weg auch auf die,
okay,
auf die Live-Konzerte.
Die Liebste ist fort und da steht nur die Wahrsagerin. Ich lese aus deiner Hand die Wahrheit. Sag mir, was die Kugel spricht. Siehst du in ihr ein Gesicht? Ist es mein Gesicht? Ich lese aus deiner Hand die Wahrheit. Ist in deiner Kugel Licht? Was verbirgt sie und was nicht?
Wollen wir ein bisschen die Vorfreude auch bei den Fans lassen. Die sollen ja kommen und sollen den Abend dann auch erwartungsfroh dann genießen. Ich habe eben so frech gesagt, ich kenne da noch eine andere Geschichte, wo du gesagt hast, na, da fällt mir erstmal so nicht so ein.
Das ist der zweite.
Ist das, das kann man zum Song Pool, ne? Im Pool könnte man das sagen, ne?
Ach so, nee.
Weil da hast du mal gesagt, irgendwann, ich muss da mal was draus machen, oder? So aus diesem Spruch, der da auch damals ja entstanden
richtig,
ist.
Das,
ne?
Ja, das ist eine ganz
so
andere
ich
Sache.
Das.
Ich habe diesen Spruch seit 96.
Ja.
Trage ich den mit mir herum. Es kann einem auch schlechter gut gehen.
Ja, wirklich.
Und für mich war der aber immer unsingbar.
Ah, okay. Unsingbar.
Und wäre eher so ein Slogan für ein T-Shirt gewesen, als dass man ihn hätte singen können. Und irgendwann hat es aber funktioniert. Und da habe ich diese ganze Geschichte mit mir und einem meiner allerbesten Freunde, der eben 96 in diesem Pool das erste Mal mit mir drin saß und viele, viele Jahre immer wieder. Und dann vergehen da so viele Jahre und ja, jetzt haben wir die Vergangenheit und hoffen noch auf eine Zukunft.
Ja.
Wenn wir mit 80 nochmal in den Pool springen.
Na gut, okay. Also das werden deine Fans oder eure Fans werden das mit Sicherheit argusäugig verfolgen, dass Pool oder im Pool quasi ja schon auch eine Zukunft hat. Ne? Also die Geschichte dahinter.
Du hast mich jetzt gerade auf die falsche Fährte gebracht. Es gab in der Tat noch einen Text, bei dem ich mich auch sehr schwer getan habe. Und damals war Sing Mein Song. Und ich hatte viel mit Xavier Naidoo zu tun.
Mhm.
Und da hat mir der Xavier einfach einen Refrain gegeben und aus dem habe ich dann den Rest vom Lied gemacht. Wer hält die Welt, heißt das.
Aha.
Ist auf dem Achtung-Album und das war die Phase, als ich Xavier noch verstehen konnte.
Mhm. Ja, okay. Gut. Abenteuerland, das Musical haben wir angesprochen. Da gibt es Tickets, das wird regelmäßig gespielt, zumindest mal noch relativ lange Zeit in Düsseldorf. Vielleicht geht es irgendwann auch mal auf Tour und vielleicht wird es hier irgendwann auch mal in deiner Region gespielt,
also
damit du es noch öfter gucken kannst. Ne?
Ursprünglich sollte es Minimumlaufzeit von letztes Jahr Oktober bis März. Jetzt hatten wir die Verlängerung bis Juni, jetzt haben wir die Verlängerung bis Ende September. Und ich habe schon Leuten gehört, dass es Überlegungen gibt, dass das noch nicht das Ende sein soll.
Ja, gut so. Du bist auch ein großer Sportfan, Hartmut.
Ja.
Ob das jetzt der VfB ist oder die Bietigheim Steelers sind es, ne, im Eishockey oder beim Basketball sieht man dich auch immer wieder mal. Ich habe mir die Tage in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich gebe es zu, ich habe es genossen, wie du bei Verstehen Sie Spaß im wahrsten Sinne des Wortes aufs Eis gelegt wurdest, ja, oder aufs Eis gebracht wurdest.
Ja.
Wie, das müssen doch ganz schreckliche Momente sein für einen Künstler, wenn man da sowas erlebt. Also das müssen wir den Podcast-Fans vielleicht, die uns hören, die es nicht gesehen haben. Das ging los, dass da dann ein Schweizer Investor kommt und der bringt seine Frau mit und die sagt dann, ach Mensch Hartmut, ich bin doch so ein großer Fan von, ich möchte ganz gerne mit Ihnen ein Duett singen.
Ja,
und dann, ne? Oder, ja?
Der Deal sollte dann irgendwie, habe ich dann rausgehört, es sollte so sein, wenn die mit mir was singen darf,
ja,
dann würde der Typ so ein paar Schweizer Millionchen locker machen,
ja,
um die Steelers zu pushen.
Ja.
Und das lief dann aber sehr aus dem Ruder, weil dann immer abstrusere Forderungen kamen.
Ja.
Und unterm Strich hat mir das sehr viel Sympathien gebracht, weil ich nicht die Nerven verloren habe.
Total.
Weil ich nicht unhöflich geworden bin, weil ich, glaube ich, im richtigen Moment, wo es der gesunde Menschenverstand dann einfach zuließ, gesagt habe, nee, Freunde, den Scheiß kann ich jetzt echt nie mitmachen.
Ja, ja.
Und die Dosis war gut. Die Dreiviertelstunde, die es insgesamt gedauert hat, die war natürlich schon die Hölle, weil ich bin wahnsinnig ungern ungehalten oder unfreundlich. Ja. Das tut mir irgendwie weh. Ich wehre mich dagegen. Aber wenn es dann so weit kommt, dass man es mal sein muss, das ist ein unangenehmes Gefühl.
Ja, aber du bist wirklich authentisch geblieben. Und das Ganze gipfelte dann ja quasi dann nachher in der Tat wirklich auf dem glatten Eis, als man dir euren Song, den du ja auch geschrieben hast, der dort ja auch in der Arena immer läuft, als man ihn fast schon vergewaltigt hat und da Songtexte dazu geschrieben hat und sie dich gebeten hat, das zu singen. Und du hast es zerknüttelt und hast gesagt, das singe ich nicht, ne?
Ja, also bei Werbung, da reagiere ich meistens sehr allergisch. Ja. Wir haben es als Band insgesamt, haben wir noch nie Produktwerbung in dem Sinne gemacht. Und wenn man mal einen Text verhunzt und ihn für Investment-Werbung benutzt, das läuft mir ziemlich kapitalistisch betrachtet gegen den Strich.
Ja. Ich fand es klasse, dass du regelmäßig dann auch nach draußen telefoniert hast. Nämlich, du hast den lieben Götz von Sylow immer angerufen, euer Manager. Mhm. Der Götz ist auch heute hier. Der Götz hat dieses Gespräch hier auch organisiert. Vielen Dank dafür, Götz. Aber was du ja nicht wusstest, er stand ja vor der Halle und hast dann gesagt, du Götz, da jetzt wollen die, dass ich da ein Duett da mit dir singe und sowas. Ne? Das, also
Ich habe, glaube ich, noch gesagt, ja, also im Studio, das wird man ja hinkriegen. Also sie singt zwar nicht gut, aber
sehr nett
da kann
gesagt.
Man ja heutzutage so alles gerade biegen. Aber ich kann doch mit der nicht bei irgendeinem Event live, das bringe ich nicht, das kann ich nicht zusagen. Also diese Befindlichkeit, ich wollte mir nur Rückendeckung holen, dass ich jetzt nicht irgendwie überreagiere.
Und die gab es dann bei Götz, der euch seit 2017 im Hintergrund richtig gut managt und bei PUR die Fäden zusammenhält.
Nicht nur, dass er schreibt auch ganz tolle Songs, die auch auf den neueren Alben zu hören sind.
Okay, bleiben wir ein bisschen beim Sport. Dich verbindet eine sehr enge Freundschaft mit Toni Kroos. Wird ja gerade aktueller denn je, denn die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land steht kurz bevor. Toni Kroos hat sein Comeback gegeben. Mit seinem Comeback kam irgendwie auch sensationell der Erfolg wieder. Ja. Erzähl mal, also mit Toni machst du auch einige Projekte, wo du dich engagierst, auch für seine Stiftung, ne?
Ja, also ich bin, seit es die Stiftung gibt, Botschafter für die Toni Kroos Stiftung. Es ist jetzt keine sehr arbeitsreiche Tätigkeit, wenn Toni natürlich hauptsächlich in Madrid unterwegs ist. Aber er kümmert sich extrem mit seinem Bruder zusammen um die Stiftung. Das ist eine ganz, ganz feine Sache. Ich habe Toni kennengelernt, als er noch bei Bayern München war. Und da hatten wir wirklich eine intensive Freundschaft, haben wir uns oft gesehen. Als er nach Madrid gewechselt hat, war das natürlich dann schwieriger. Da waren einfach schon noch Besuche. Inzwischen sind wir hauptsächlich auf der WhatsApp-Ebene miteinander befreundet. Aber ich gehe auch davon aus, wenn er wieder zurückkommt, ich gehe davon aus, irgendwann, wenn Madrid nicht mehr bei Real stattfindet, dass Toni woanders wohnen wird und dass man dann wieder enger mit ihm zu tun haben kann.
Und dann musst du Toni natürlich noch ins Musical Abenteuerland bringen. Das wäre natürlich sensationell.
Da bin ich ziemlich sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen, wenn es lang genug läuft.
Ja. Okay, wir geben in den Shownotes zu diesem Podcast auch mal die Hinweise und die Website der Toni Kroos Stiftung an. Mhm. Wer dann etwas für schwerkranke Kinder in Not tun möchte, was ja sehr unterstützenswert ist, der kann das dann sehr, sehr gerne tun. Und du bist dort ja auch als Schirmherr für das Projekt Herzenssache unterwegs. Erzähl mal ein paar Takte dazu.
Herzenssache ist ein Projekt von SWR, SR und ich glaube die Sparda Bank ist da noch großzügig mit dabei, für den ganzen Südwesten der Republik. Mhm. Das ist eine Organisation, die hilft einfach Jugendlichen und Kindern in sämtlichen möglichen Notlagen. Das Ganze ist dadurch, dass es öffentlich-rechtlich abgedeckt ist, verfügt es über ein ganzes Team von Leuten, die sich wirklich vor Ort die Gegebenheiten anschauen und entscheiden, ist da Geld notwendig, wie kann man helfen. Ein wirklich ganz, ganz tolles Projekt und ich bin seit 10, 12 Jahren, denke ich, Schirmherr und finde ich eine sehr sinnvolle Tätigkeit, weil ich auch jede Menge darüber lerne, was für Probleme auch im reichen Deutschland für Jugendliche und Schüler auf dem täglichen Tapet stehen.
Ja, für die Welt von morgen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also es lohnt sich da auch sehr, sich zu engagieren. Herzenssache. Auch dazu geben wir nochmal einen Hinweis in unseren Shownotes an. Lieber Hartmut, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Schon so viel Zeit.
Ja, wir sind schon 3 Stunden zusammen mittlerweile. Nein, ja, so lange nicht. Aber
kam es gar nicht so lange vor.
Siehst du, und nervös mussten wir beide nicht sein. Völliger Blödsinn eigentlich. Wir haben uns doch nett unterhalten. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und deiner Band alles, alles Gute für 28 ganz wunderbare Open-Air-Konzerte. Ich drücke euch richtig fest die Daumen, dass alles gut läuft. Ja. Und ich wünsche vor allen Dingen auch dem Musical Abenteuerland noch eine ganz, ganz lange Spielzeit, damit du nicht nur 8-mal da warst, sondern vielleicht irgendwann auch ja, also 20, 30 Mal da.
Die 20 ist schon im Hinterkopf, aber ob ich das okay noch schaffe, mal sehen.
Und weißt du was? Hier liegen.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
So ein paar Merchandise-Artikel und wir können auch gerne sagen, weil ihr könnt uns ja nicht sehen, Podcast kann man ja nur hören, der Hartmut trinkt die ganze Zeit stilecht aus einer Abenteuerland-Flasche, ist das, ne?
Ja, das ist auch so eine Sportflasche.
Wir haben so ein paar Merchandise-Artikel für Pur-Fans, die Hartmut nachher signiert und die werden wir verlosen. Wir schreiben in den Shownotes auch, wie man die gewinnen kann und im Heft geben wir es auch an. Mhm. Und da drücken wir den Pur-Fans jetzt schon die Daumen. Lieber Hartmut, vielen Dank. Alles Gute für euch.
Prima, Prisma, alles gut.
Dankeschön.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.